Ja, Lieben, eigentlich hatte ich heute was anderes vor, aber das können wir ein andermal machen. Es geht da, oder geht darum, die Struktur des Menschen zu zeigen, wie der Heilige Geist uns verändert. Was da alles passiert. Das ist ja so gewaltig, dass man das sonst kaum in Worte fassen kann. Ich möchte ein Wort Gottes lesen. Also das Thema würde ich mal heute so nennen. Die Gemeinde, das Wunderwerk Jesu. Also wir wollen über die Gemeinde sprechen, was Gemeinde ist. Ja? Epheser 1, die Verse 18 bis 23. Er gebe eure Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Wow! Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, auf das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Dort thront er, unser Herr, jetzt hoch über alle Gewalten, über alle Mächte und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser oder auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch der Gemeinde zum Haupt gegeben. Der Gemeinde, die sein Leib ist. Und seine Fülle repräsentiert die Fülle dessen, der das All und alles erfüllt. Was sind das für Worte? Ja? Was sind das für Superlative? Und das in Bezug auf Jesus und natürlich auch in Bezug auf die Gemeinde. Ja, ihr Lieben, der Herr, er ist in diese Welt gekommen als kleines biologisches Ei in Maria hineingepflanzt und dann als Baby geboren und in einen Futtertrog hineingelegt, weil kein Platz war in der Herberge. Wie klein ist unser Herr geworden? Wie klein und unscheinbar? Und doch war die ganze Größe Gottes in ihm. Man kann das überhaupt nicht fassen. Jesus als kleiner Junge hat er ja seine Eltern, die sind da schon los und so, und er war in Jerusalem in der Gemeinde geblieben, also im Tempel geblieben. Und als die Eltern ihn nach 3 Tagen gefunden haben und dann ganz entrüstet waren, du hast uns alleine gelassen, wie kommst du dazu und so weiter. Und er sagt, hey Leute, habt ihr keine Ahnung? Wisst ihr nicht, dass ich da sein muss, wo das Haus meines Vaters ist. Ja, ihr Lieben, Jesus hat schon als kleiner Junge gewusst, was seine Berufung ist. Die ist natürlich nachher in ihm immer deutlicher geworden. Und Jesus, obwohl er der Herrliche in der Ewigkeit ist, ist Mensch geworden. Und wisst ihr, was dadurch passiert ist? Dadurch ist das passiert, dass wir Menschen, die wir hier jetzt sind, in die Herrlichkeit hinein transportiert werden. Und das Tolle ist, dass die Herrlichkeit unseres Gottes schon in uns ist. Die ist schon da. Und wir wissen, dass Jesus unser Herz, woher wissen wir das? Das wissen wir durch den Heiligen Geist. Natürlich wissen wir es auch aus der Bibel. Aber sag das mal irgendjemand, der den Heiligen Geist nicht hat. Der kann es überhaupt nicht begreifen. Ja? Aber dadurch, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, ist uns das so bewusst, dass wir neu geworden sind. Durch den Geist Gottes ist etwas ganz Neues in uns hineingekommen. Das heißt, unsere alte Natur ist aufgefrischt worden durch den Heiligen Geist in einer Weise, wie wir uns das in Worten gar nicht, wie wir es in Worte gar nicht fassen können. Und meine Geschwister, ich möchte euch ermutigen, diesen Jesus, der in euch ist, rauszulassen, immer mehr euch diesem wunderbaren Herrn, der in euch wirksam ist, ihn wirken zu lassen. Ihr Lieben, wir sind, so heißt es hier, wir sind der Leib Christi. Das heißt, Jesus verkörpert sich durch uns. Das heißt, ich bin die Verkörperung Jesu, du natürlich auch. Und wir alle zusammen, und eigentlich alle zusammen die Verkörperung Jesu, weil wir sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Begabungen, aber das alles zusammengenommen ist Jesus Christus. Ist das nicht herrlich, dass der Herr das so gemacht hat und so geheiligt hat? Wir haben ja von der Heiligung gesprochen, also gesungen, ne? Jesus hat uns heilig gemacht. Und diese Heiligung ist natürlich auch ein Prozess, der immer weiter voranschreitet. Das heißt, dass wir immer mehr und immer mehr die Gestalt Jesu annehmen. Preis dem Herrn. Dieses Zeitalter ist durch ein gewaltiges Wunderwerk geprägt, eben durch die Gemeinde Jesu. Das ist ja erst vor 2000 Jahren, ist das ja erst offenbar geworden. Ihr Lieben, die Welt besteht schon 6000 Jahre. Wir wissen, nach dem Sündenfall 4000 Jahre, bis Jesus gekommen ist. Kann man genau nachrechnen. Die Daten sind uns alle übermittelt in der Heiligen Schrift. Kann man genau machen. 4000 Jahre vor Christus war dann der Sündenfall, da kam der Herr und 2000 Jahre später sind wir. Das heißt, meine Geschwister, wir sind im Jahr 6000 und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir direkt vor dem tausendjährigen Friedensreich stehen. Das ist dann natürlich das siebente Jahrtausend und dann ist damit die irdische Historie abgeschlossen und der Herr macht einen neuen Himmel, eine neue Erde und dann geht alles in einer ganz neuen Weise weiter. Das heißt, dass wir jetzt hier im Jahr 2022 in einer Zeit leben, wo wir sagen müssten, eigentlich müsste ja jetzt das nächste Jahrtausend schon beginnen. Aber es kommt noch eine kurze Zeit dazwischen, 2x3,5 Jahre Trübsalzeit. Das heißt, bevor der Herr in wunderbarer Weise sein tausendjähriges Friedensreich eröffnet, wo auch die Tiere sich nicht mehr gegenseitig auffressen, wo Lamm und Löwe miteinander Gras fressen und wo es keine Sünde mehr gibt, wo alles wunderbar ist. 1000 Jahre wunderbares Leben, meine Geschwister. Die Leute werden wieder 1000 Jahre alt, wie früher. Ihr wisst ja, Methuselah, der war ja fast 1000 Jahre alt geworden. Und das ist alles zusammengeschrumpft heute so. Ich bin jetzt 80, bin auch nicht mehr so fit, wie ihr seht. Und mehr als 90 oder 95 wird man nicht, ne? Dann tritt man ab in die Ewigkeit. Und Früher ist man ungefähr 1000 Jahre alt geworden. Und das wird wieder so kommen. Die Bibel sagt, wer in dem tausendjährigen Friedensreich 100 Jahre alt ist, der ist doch ein junger Kerl. Ein Jüngling. Also daran sehen wir, dass das wieder alles wiederkommt. Und wir, eigentlich ist die Zeit ja schon überschritten, kann man sagen. Aber das hängt damit zusammen, dass der Herr ja gesagt hat, oder die Bibel uns sagt, dass der Herr verzog. Er hat noch Zeit dazugegeben. Also, der Herr kommt sehr bald wieder. Er könnte jeden Tag kommen, um uns heimzuholen. Die Gemeinde Jesu, die ja mit ihm verbunden ist, die sein Eigentum ist, holt er heim. Das können wir im 1. Thessalonicher und viel können wir das lesen, dass das jederzeit könnte das passieren. Manche sagen, oh, wir müssen durch die Trübsalzeit. Das ist nicht wahr. In der Trübsalzeit ist es ja so, da kommt der Antichrist, da gibt es ein fürchterliches, kriegerisches Durcheinander. Da wird alles, der Antichrist wird die ganzen Völker gegeneinander auftreiben und sagen, ich bin der Herr und ich bin der Messias und auf mich müsst ihr hören und mich müsst ihr anbeten und so weiter. Und dann werden die ganzen Völker, die werden dem Antichristen unterstellt. Und das geht nur durch Krieg, nur durch Tod und alles Mögliche. Und die Bibel sagt, dass innerhalb der ersten 3,5 Jahre, da wird ein Viertel der Menschheit getötet. Wir müssen uns mal vorstellen, wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen, 8,5 Milliarden Menschen. Ein Viertel, das sind über 2 Milliarden Menschen, die mit einem Mal getötet werden. Hat es das schon mal gegeben? Es hat immer Kriege gegeben, ohne Frage. Aber in der Form, in der Dimension hat es noch nie gegeben. Das ist in der Trübsalzeit. Und nach der zweiten Hälfte der Trübsalzeit kommt nochmal so ein fürchterliches Gericht. Das Gericht sieht dann ein bisschen anders aus. Man müsste ja die Offenbarung mal durchgehen. Die wollte ich ja mit euch mal durchgehen. Das habe ich vergessen, ne, muss ich sagen. Aber ich komme noch drauf und das machen wir nochmal. Und in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit, das kann ich eben noch erwähnen, da wird nochmal ein Drittel der Menschheit ermordet. Wenn jetzt 6 Milliarden Menschen noch übrig sind, ein Drittel sind nochmal 2 Milliarden Menschen. Wenn zuerst ein Viertel und nachher ein Drittel der Menschheit getötet wird, dann wird die Hälfte der gesamten Menschheit wird innerhalb von 7 Jahren, nicht mal 7 Jahren, getötet. Was muss das für ein schlimmes Durcheinander sein? Die Bibel sagt sogar, dass die Sterne vom Himmel fallen, ne? Also dass alles durcheinander gerät. Aber von uns, sagt der Herr, und er lässt es sagen durch den Apostel Paulus und durch andere Schriften, ich könnte viele Bibelstellen zitieren, dass wir jederzeit bereit sein sollen. Und wenn erst mal 2 Milliarden Menschen getötet werden sollten, nachher nochmal, dann ist es ja noch nicht passiert. Wenn ich also durch die Trübsalzeit hindurch müsste, dann könnte ich ja sagen, oh, das ist alles noch nicht passiert. Jeden Tag kann der Herr für uns wiederkommen. Und er wird mit einem Mal für uns erscheinen, für uns, nur für uns. Und dann werden wir ihm entgegengerückt. Und während wir ihm entgegengerückt werden, werden unsere Leiber verwandelt in Herrlichkeitsleiber. Ich weiß nicht, ob die alten Klamotten dann runterfallen oder wieder zustande kommen. Im Einzelnen, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall werden wir dann beim Herrn sein. Und wir werden neue Kleider haben, davon bin ich überzeugt. In Herrlichkeit werden wir dann bei ihm sein. Ihr Lieben, immer wieder spricht das Wort Gottes von dem Geheimnis, welches unser Gott mit dem Evangelium und damit mit der Gemeinde verbindet. Das ist ein Geheimnis. Ja? Da steht in Römer 16, Vers 25, das Geheimnis, das seit undenklichen Zeiten verborgen war, ist jetzt offenbar geworden. Also mit Christus, vor 2000 Jahren ist es offenbar geworden, vor 2000 Jahren wurde die Gemeinde Jesu geboren. Ja? Und ihr wisst, wie sie geboren wurde, könnt ihr mir sagen, wann das genau war, zu welchem Zeitpunkt, wisst ihr das? Zu Pfingsten. Zum ersten Pfingsten, natürlich. Ja. Als die 120 Jünger Jesu da versammelt waren und beteten und so weiter. Und nach einer gewissen Zeit mit einem Mal kam der Heilige Geist über sie. Dann fingen sie an, in neuen Zungen den Herrn zu preisen und haben dann in einer Sprache, auch das kann man nicht genau rekonstruieren, wie das gelaufen ist. Jedenfalls, es gab da ja 8 oder 9 Völker, die da zusammengekommen waren und alle konnten das verstehen, ja, was sie da sagten. Gewaltige Wunder wirkte der Herr da. Und was ich auch so toll finde, der Petrus, das war ja immer so einer, der immer voranging. Ne? Das war so ein Typ wie ich, bin ja auch so ein Typ, der immer voranging. Und der Herr sagt, ey, mein Freund, jetzt ist Schluss. Ne? Und jetzt musst du da mit so einem Rollator durch die Gegend hauen. Ne? Und der Petrus war auch so ein Typ, aber er war natürlich noch ganz anders als ich. Ne? Und wir wissen, dass er sagte, Herr, mit dir werde ich in den Tod gehen, zusammen sterben für dich. Und Jesus sagt, ey, Vorsicht, Petrus. Bevor der Tag zu Ende geht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Ja. Und der Petrus, die saßen alle zusammen und warteten auf den Heiligen Geist. Der sagte dann, ja, also Judas Ischariot ist ja jetzt von uns genommen. Das heißt, wir sind nicht mehr 12 Apostel, sondern wir sind nur noch 11. Wir müssen jetzt doch einen Apostel wählen. Petrus, ja, typisch. Und dann haben sie einen Apostel gewählt. Wisst ihr, wer das war? Das weiß man kaum, ne? Matthias heißt er. Der wird nur einmal in der Bibel erwähnt, ja? Der Petrus hat das nicht geschnallt, sage ich mal so. Na, leg das so aus, dass Gott schon längst einen anderen Apostel erwählt hatte. Und wisst ihr, welcher Apostel das war? Paulus. Der Herr ordnet alles, das müssen wir nicht ordnen. Petrus wollte immer ordnen. Ne? Und hat alles verkehrt gemacht. Aber jetzt kommt's. Der Heilige Geist kommt über ihn. Und 1 oder 2 Tage später fängt Petrus an zu predigen. Und meine Geschwister, Hunderte von Menschen werden gerettet. Gewaltig. So etwas hat es vorher noch nie gegeben, dass mit einem Mal so viele Menschen zum Glauben kamen und getauft wurden und so weiter. Ich weiß nicht, 3000 waren es ja zu Anfang. Und nachher waren es 5000. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich weiß auch nicht, es wurden dann immer die Männer gezählt. Wenn man die Frauen dazu rechnen würde, dann sind es mindestens 10.000 Menschen, die durch praktisch eine Predigt oder 2 Predigten gerettet worden. Wann hat es das mal gegeben? Ne? Könnt also sehen, dass nachdem der Heilige Geist über die Jünger kam, wie verändert sie waren. Und nicht nur Petrus, Philippus, was hat der nicht alles gemacht? Ja, wir wissen, dass er diesen Äthiopier da das Wort Gottes sagte. Und der hat sich sofort bekehrt und ist getauft. Und er war der Grundstein dieser Äthiopier für die ganze Erweckung in Äthiopien. Bis auf den heutigen Tag gibt es in Äthiopien viele, viele Gotteskinder. Zurückgreifend auf diesen einen Mann. Was ist da nicht alles geschehen? Ja. Gemeinde Jesu. 1. Korinther 2,7 heißt es, sondern wir predigen das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. Meine Geschwister, die Weisheit Gottes ist in dir. Denkt, was wir sind durch die Gnade Gottes. Macht euch nicht klein im göttlichen Sinn, sondern macht euch klein im menschlichen Sinn. Als Mensch wollen wir nichts darstellen. Da wollen wir nicht Ehre von Menschen nehmen oder irgendwie Karriere machen oder Finanzen bekommen oder was weiß ich, sondern da können wir ganz klein sein. Jesus sagt, wenn wir nicht so klein werden wie ein Kind, dann können wir gar nicht ins Himmelreich kommen. Das heißt also, dass der alte Mensch muss ganz zurückgefahren werden, aber dann kommt etwas in uns hinein. Das ist unbeschreiblich. Jeder von uns, die wir den Heiligen Geist haben, meine Geschwister, sind unendlich wertvoll. Unendlich. Ihr habt eine unendliche Position im Reich Gottes. Wisst ihr, dass ihr Könige seid? Oder Königinnen? Nachher wird es ja keine Geschlechter mehr in dem Sinne geben. Und Priester sind wir auch noch. Das heißt, dass wir auch vom Himmel her immer noch eine Aufgabe haben in Bezug auf die Errettung. Ich denke mal auch in Bezug auf die Errettung von Israel. Ja. Denn wo sind wir während der Trübsalzeit? Der Messias, der falsche Messias, der ist ja für Israel da. Die ersten 3,5 Jahre ist er für Israel da und wird für Israel sorgen und macht sich da so als Messias breit. Und wer ihn nicht anbetet, wer den Messias nicht anbetet, der kriegt es mit ihm zu tun und er wird ermordet. Und deswegen lagen da unzählige Menschen vor dem Altar und der Johannes fragt, was sind das für Menschen? Und da sagt der Engel, das sind die, die aus der großen Trübsal kommen, ja, die der Antichrist ermordet hat, weil sie ihn nicht anbeten wollten. Ich denke mal, dass das Christen waren, die zwar Christen waren, aber nicht die Qualität der Braut hatten. Also die nicht entrückt werden konnten, aus verschiedenen Gründen, weil sie nicht bereit waren oder was. Und jetzt merken sie mit einem Mal, dass dieser Bursche da sich als Messias ausgibt, dieser falsche Antichrist, und sagen, nee, den können wir doch nicht anbeten. Ja? Und dann werden diese Leute, die nicht bei der Entrückung dabei sind, die werden alle ermordet. Aber kurze Zeit später sind sie im Himmel und preisen den Herrn und unzählige Menschen und loben ihn und haben dann Posaunen dabei und ich weiß nicht, was nicht alles. Und Harfen oder so. Und dann fragt der Johannes, was sind das für Menschen? Und dann sagt er, ja, das sind die, die aus der Trübsal gekommen sind. Ja. Also wir sehen, wie der Herr das so wunderbar macht. Aber wir, die Gemeinde Jesu ist ein Geheimnis. In der Offenbarung werden ja zu Anfang werden die 7 Gemeinden aufgezählt, Ephesus und Sardes und wie sie alle heißen, und werden gewarnt. Da warnt Gott noch einmal. Und dann ist Schluss, dann kommt die Entrückung. Und dann beginnt das alles, was in der Trübsalzeit dann geschieht mit dem Antichristen und so weiter und so weiter. Ja, und wir sind im Himmel und von uns, von der Gemeinde, ist nicht mehr die Rede. Die ganze Zeit nicht mehr. Ja. Und es wären nochmal diese 144.000 aus Israel, das sind so die Erstlinge aus Israel. Die Erstlinge aus Israel werden entrückt, die Erstlinge aus der Gemeinde werden vorher entrückt und die Erstlinge aus Israel werden genau in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit entrückt, nach 3,5 Jahren. Weil der Antichrist kommt an die nicht ran, weil sie ein Zeichen an der Stirn haben und so weiter. Ja, so hat Gott das gemacht. Und in dem Moment, wo die 144.000 entrückt werden, wird die Gemeinde verfolgt. In gewaltiger Weise, dann wird der Antichrist sein wahres Gesicht zeigen und wird sich als brutaler Mörder zeigen und will Israel zerstören. Und wisst ihr, was mit Israel passiert? Israel wandert in ein Tal hinein. Ich bin überzeugt, das ist dieses, wie heißt es da? Oh mein, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das ist eine außergewöhnliche außergewöhnliches Naturphänomen. Sind Felsen breit, so breit, da passt ein ganzes Volk rein unten und dann ist rechts und links sind die Felsen. Ja, Petra. Das Petra habt ihr vielleicht schon gehört. Und da wird, nach meiner Auffassung, wird Israel da hinein versetzt, so dass der Antichrist da nicht rankommt, denn von oben kann Israel sich verteidigen. Da kann er die Bomben oder was da auf Israel abgefeuert wird, das können sie dann abwehren. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall sehen wir, dass Gott eine wunderbare Historie hat für sein Volk. Sein Volk ist auch Israel. Wir sind jetzt, die Zweige sind erstmal rausgenommen worden und wir sind eingepfropft worden in den Wurzelstamm Israels. Das sind wir als Gemeinde Jesu. Und später wird Israel wieder da reinkommen und ein ganzes Volk wird an einem einzigen Tag, wenn Jesus nach dieser Trübsalzeit mit einem Mal erscheint, wird ein ganzes Volk zu Jesus finden. An einem einzigen Tag wird ein Volk geboren, das Volk Gottes, das Volk Israel. Und wir gehören mit Israel in geheimnisvoller Weise zusammen. Es ist wirklich ein Geheimnis. Korinther 15, Vers 51, also hört zu, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Ist das nicht herrlich? Ich weiß ja nicht, vielleicht muss ich irgendwann mal sterben und ihr lebt dann noch. Aber wenn ihr dann entrückt werdet, dann bin ich auch dabei. Auch die Gestorbenen, die kommen ja mit einmal, werden die vorher schon erneuert, in dem Sinne, dass sie diese wunderbare Herrlichkeit Jesu schon angezogen haben und dann kommen wir und werden wir verwandelt. Ein wunderbares Geheimnis. Gott hat uns in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte, Einblick nehmen lassen. Also wir als Volk Gottes, wir haben die Augen geöffnet bekommen über das Geheimnis Jesu und über das Geheimnis der Gemeinde. Ist das nicht wunderbar? Also ich finde das schon ganz stark. Da steht Epheser 1, Vers 9 und Epheser 3, Vers 9 heißt es, und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat, diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat, und bis jetzt hielt er das verborgen. Also bevor Jesus am Kreuz gestorben war und wieder auferstanden war, also vor Pfingsten, war das überhaupt nicht offenbar. Die ganze Zeit, alle 4000 Jahre von der Gemeinde Jesu, hatte man keine Ahnung. Nur die Propheten haben das schon erwähnt, ohne dass, ich denke, irgendeiner wirklich geschnallt hat, worum es da ging. Es ging da um die Gemeinde, jedenfalls Jesaja und diese Propheten haben ja immerhin auf die Gemeinde eigentlich schon hingewiesen. Und darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. So sagt Epheser 5 nochmal. Und Kolosser 1 heißt es, es geht nämlich um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Ihnen, seinen Heiligen. Weißt du, dass du ein Heiliger bist? Du brauchst nicht heilig gesprochen werden, du bist heilig. Alle heilig. Ja, das musst du mal dem Papst sagen. Ja, diesen Götzendienern da. Ja, müssen da irgendwelche Leute heilig sprechen. Die haben ja, die, also ich sag manchmal, haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, wirklich. Die haben keine Ahnung von der Bibel. Ne? Und nennen sich Bischöfe und dann missbrauchen sie Kinder und all so ein Zeug da. Ne? Nein, Zeit. Aber wir als Gemeinde Jesu, wir sind das Geheimnis. Und lasst uns da vollkommen in diesem Geheimnis verborgen bleiben. Nicht in dem Sinne, dass wir nicht mehr wirksam sind, sondern in dem Sinne, was unsere wirkliche Heimat und was unsere wirkliche Berufung ist. Das kann ein Mensch mit seinem Verstand, mit seinen Möglichkeiten nicht wahrnehmen. Das muss uns durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Kolosser 1 heißt, es geht nämlich um das Geheimnis. Es war immer verborgen und den seinen Heiligen wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Und das ist Christus. Christus, der in euch lebt und nun auch euch die Hoffnung schenkt, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ja. Es werden natürlich auch Juden, die jetzt zu Jesus finden, die gehören auch zur Gemeinde. Diese messianischen Juden. Ob Juden oder nicht Juden, ist vollkommen egal. Unserem Gott ist das egal. Ob du reich bist oder arm bist, ob du wenig kannst oder hochintelligent bist, das spielt bei unserem Gott keine Rolle. Alle Menschen sind bei ihm, er liebt alle Menschen und nimmt alle Menschen an. In gleicher Weise. Preist dem Herrn. Also wir alle, wir können sagen, wir sind die heiß und höchst Geliebten unseres Herrn. Halleluja. Ist das nicht ein schönes Empfinden zu wissen, wie wunderbar wir von unserem Herrn erwählt sind. Halleluja. Und ich für mich, für meinen Teil, ich sehe mich schon im Himmel. ich bin so begeistert, ich bin so erfasst und erfüllt davon. Und ich glaube, irgendwann werde ich bald in die Ewigkeit überwechseln. Ob ich jetzt sterben muss oder mit euch entrückt werde, das steht noch offen, aber das ist auch eigentlich ziemlich egal. Zwischenzeitlich hat es den Irrtum gegeben, als würde Gottes Ziel die Christianisierung aller Völker sein. Das ist Quatsch. Christianisierung, sowas gibt's nicht. Die Gemeinde Jesu ist ja, oder die Menschen haben das immer zu einer politischen Macht ausüben wollen. Damals war die Kirche, Das war ein Machtfaktor. Ja? Und die haben Menschen ermordet, die nicht ganz ihrer Meinung waren. Also die Täuferbewegung sind ja Gotteskinder gewesen, die gesagt haben, nee, wenn ich jetzt als Baby da ein bisschen besprengt werde mit Wasser, ist doch keine Taufe. Sag mal. Ja. Und die haben sich dann taufen lassen, dann richtig untergetaucht. Und da haben die ermordet. Wisst ihr euch mal vorstellen, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Ist doch gar nicht so lange her. Ja. Da ist die Kirche fürchterlich rabiat gewesen gegen alle, die nicht ihre Christianisierung mitgemacht haben. Also die Gemeinde Jesu ist eigentlich schon immer verfolgt worden und heute wird sie nicht mehr verfolgt in dem Sinne. Aber wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es wieder kommen kann, dass Christen wieder verfolgt werden. Wenn diese Toleranz weiter so geht, ne, also mit dem Genderwahnsinn und so, wenn das alles so, ja, und wenn du dich dagegen stellst und sagst, nein, ich richte mich nach dem Wort Gottes, dass du dann verfolgt wirst, das könnte ich mir vorstellen, ja. Innerhalb dieser pervertierten Struktur einer Machtkirche existierte geheimnisvoll immer noch die Ekklesia. Das war die Herausgerufene. Ja, die gab es auch in Klöstern und in Kommunitäten. Ihr Lieben, ich habe in einem Kloster haben wir immer Gottesdienste gefeiert und alles Mögliche. Und da habe ich die Benediktiner kennengelernt. Es waren wunderbare Gotteskinder. Eigentlich katholisch, die aber mit dem katholischen Zeug da nichts zu tun haben wollten. Das waren Gotteskinder. Sie waren offiziell noch in der Kirche, aber sie haben in ihrem Kloster eine ganz andere Lebensführung gehabt. Ja. Also das Reichsgottesprogramm für die Jetztzeit ist also nicht die Schaffung christlicher Völker, die Christianisierung ganzer Rassen, sondern die Evangelisierung der Völker zum Zweck der Berufung Ekklesia, herausgerufen zu werden. Ja, preis dem Herrn. Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, sondern allzumal einer in Christo Jesu. Wir alle sind praktisch unserem Herrn ähnlich und gehören zu Christus. Das griechische Wort Ekklesia kommt übrigens von Ek, das heißt heraus, und Kaleo heißt rufen, also herausgerufen. Und dieses neue Gottesvolk nennt die Schrift Ekklesia. Mir, dem Geringsten von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt. Paulus, müsst ihr euch vorstellen, wie er das gesagt. Mir, dem Geringsten. Paulus fühlte sich als der Geringste an. Der Geringste von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern den unbegreiflichen Reichtum des Christus verkündigen zu dürfen und ans Licht zu bringen. Wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat, diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewaltigen in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Das sagt Paulus nach Epheser 3. Das heißt, er lebte ja, wann lebte Paulus? Ich denke mal so 60 nach Christus, ja, 70 nach Christus. Ja, da hat er das hier gesagt, bis auf den heutigen Tag. Die Gemeinde Jesu, sie teilt die Berufung, die unser Herr innehat, in geradezu atemberaubender Weise. Wir sind als Gemeinde berufen wie Jesus selber. und seine Herrlichkeit ruht auf uns. Im sogenannten hohen priesterlichen Gebet hat Jesus dieses auf den Punkt gebracht. Schauen wir noch einmal zurück zu Israel. In der Wüste sammelte sich das zwölfstämmige Volk immer wieder um die Stiftshütte herum. Und hier steht es als Volk Gottes da, um den Befehl und den Segen seines Gottes zu empfangen. Aber wie schon gesagt, Israel verscherzt seine Berufung. Und in Hosea 1, Vers 9 bezeichnet unser Israel als Lo-Ami, das heißt als nicht mein Volk mehr. War ausgeschaltet für eine kurze Zeit und da ist die Gemeinde Jesu reingekommen. Ein kleiner Rest ist treu gewesen, ja, und der ist dann natürlich auch sozusagen der Wurzelstock und stellt so die Vorbereitung für das endzeitliche Gottesvolk, nämlich für die Gemeinde Jesu dar. Ja, das Gottesvolk der Endzeit. Die ersten Christen sind die wahre Nachkommenschaft Abrahams. Sie sind das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, die heilige Nation, das Eigentumsvolk, wie es Petrus in 1. Petrus 2, 9 beschreibt. Die zwölf Apostel waren gleichsam wie einst die zwölf Patriarchen, Stammväter eines ganz neuen Gottesvolkes. Und dieses Gottesvolk sind wir. Das Abendmahl wurde, wie seinerzeit das Passa, das große Gedächtnismahl, und die Taufe erinnert an den Durchzug durch das Rote Meer. Wir sehen also, dass das alles schon vorgeschattet war. Das, was wir jetzt erlebt haben, war durch Israel, durch die Wüstenwanderung und das alles, war vorgeschattet. Denn das sollte euch klar sein, so sagt 1. Korinther 10, liebe Geschwister, unsere Vorfahren waren alle unter dem Schutz der Wolke und gingen alle durchs Meer, und alle wurden in der Wolke und dem Meer auf Mose getauft. Das war damals. Und heute werden wir auch unter der Wolke, nämlich unter dieser wunderbaren Gegenwart des Herrn, hineingetauft. Und werden dann zu einem ganz neuen Leben erwachen. Meine lieben Geschwister, ich habe noch einiges hier auf dem Zettel, aber ich denke, soll dann erstmal reichen. Ja, wir können uns beglückwünschen. Jeder Einzelne sagen, toll, dass du ein Gotteskind bist. Was Großartiges, was Herrliches gibt es nicht. Die Schwester und ich möchte euch ermutigen, immer diese Perspektive vor Augen zu haben, dass wir bald in die Ewigkeit hinüberwechseln. Ja? Und denkt bitte daran, keine Sünde geht in den Himmel. Wie kann man ohne Sünde sein? Ich will euch das sagen. Wenn ihr jeden Tag euch neu dem Herrn hingebt und jeden Tag, ich mache das auch, ich sage das, predige das nicht nur, ich sage das, ich mache das ja auch für mich. Ja, da muss der Staub dieser Welt, der uns immer anklebt, ja, der muss von uns runter. Und die Bibel sagt auch, dass wir mit der Zunge schlimm sündigen können. Wenn wir irgendwelche Bemerkungen über Menschen machen, sie niedermachen wollen und so weiter. Ja, das geschieht auch unter Christen. Das darf nicht passieren. Wir müssen aufpassen, dass keine Sünde uns in diese Welt wieder hineinzieht, sondern dass wir ganz treu an Jesus bleiben. Und wenn wir uns jeden Tag wieder reinigen, jeden Tag vollkommen frei machen durch das Blut Jesu von jeder Sünde, dann können wir jeden Tag bereit sein, in die Ewigkeit hinüberzuwechseln. Und dann wollen wir uns da alle wiedersehen, meine Geschwister. Was denn? Ja, und wir erkennen uns auch wieder, ja, davon bin ich überzeugt, ja. Aber wir werden verherrlicht sein, ja, wie auch immer. Und dann wird es, denke ich, nicht mehr so Rassen geben und sowas. Es wird alles, werden alle eine Einheit in wunderbarer Weise bilden. Preis dem Herrn! Und wir sind der Pfeiler der Wahrheit, sagt die Bibel. Also achten wir darauf, dass keine Lüge in irgendeiner Form über unsere Lippen kommt. Ja. Lieber Heiland, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dich in dieser wunderbaren Weise erfahren durften. Dass das ein ganz großes und riesengroßes Geheimnis für jeden ist, der den Heiligen Geist nicht in sich hat. Ich danke dir, Jesus, dass du aber noch vielen Menschen die Augen öffnen willst. Und dafür bitten wir, Herr, dass gerade in dieser finsteren Zeit, wo diese fürchterliche Gerichtswehe über die ganze Erde geht, was es noch nie vorher in der Form gegeben hat, wie die Pandemie, die jetzt ja über jedes einzelne Volk erreicht hat. Herr, dass diese Gerichtswehe dazu dient, dass noch viele, viele Menschen zu dir geführt werden. Das wünschen wir so sehr. Und ich danke dir, Jesus, dass du Gnade gibst, dass du immer noch Menschen in wunderbarer Weise erwächst und dass wir in einer Zeit leben, wo wir erleben durften, dass das Evangelium sich ausgebreitet hat über die ganze Erde. Herr, und wir wollen dich bitten, dass wirklich jedes Fleckchen dieser Erde mit deinem Wort gefüllt wird, dass auch jeder Mensch auf dieser Erde dein Wort hören oder lesen kann. Und du wirst Gnade geben, dass es auch noch in Sprachen übersetzt wird, dein Wort, wo es noch nötig ist. Du bist ein treuer Herr, der du uns hier gesetzt hast. Und ich segne meine Geschwister, dass wir hier noch viel Frucht bringen, bis du uns zu dir holst. Ich segne meine Geschwister. Wir segnen einander in dieser Weise. Wir wollen dir gefallen, lieber Herr. Wir wollen, dass du dich freust über uns. Wir wollen, dass der ganze Himmel jubelt über die Deinen, Herr. Und das willst du schenken. Wir preisen deinen kostbaren und herrlichen Namen. Halleluja. Amen.